Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Achtung, fertig, Frauen los. An ihrem Aktionstag haben die Frauen wieder gepfiffen und protestiert, wie vor 20 Jahren beim Streik. Die zentrale Forderung aber ist bis heute unerfüllt, der gleiche Lohn für gleiche Arbeit. Wir fragen, warum? Dann tickende Uhr. Griechenland braucht dringend neue Hilfe, doch in Brüssel ist guter Rat teuer. Und schließlich, jeder Versuch ein Treffer.
Everywhere you punch into the ground, this one here, you've got a 100% success rate.
Texas ist im Ölrausch, das schwarze Gold sprudelt, wie zu den besten Dallas-Zeiten der Ewings. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Ursula Hürzler und Andrea Abbühl mit den Nachrichten.
In vielen Schweizer Städten startete heute Mittag, kurz nach 14 Uhr, ein ohrenbetäubendes Pfeifkonzert. Hunderte Frauen und auch einige Männer pfiffen lautstark los. Es sollte der Anpfiff sein für faire Frauenlöhne und echte Gleichstellung, wie die Organisatorinnen mitteilen. In vielen Betrieben gab es verlängerte Pausen oder Streiklunchs. Mit den Aktionen machten die Frauen darauf aufmerksam, dass Frauen für die gleiche Arbeit immer noch 20% weniger verdienen als Männer. Die Schweiz wird im Moment keine neuen Richtlinien übernehmen, die die Personenfreizügigkeit mit der EU betreffen. Die EU wollte, dass die Schweiz einen Teil des Personenfreizügigkeitsabkommens revidiert. Damit wäre unter anderem der Familiennachzug ausgedehnt worden oder zusätzliche Personengruppen hätten Sozialhilfe beziehen können. Der Bundesrat wollte dies aber nicht. Nun hat eine Schweizer Delegation die EU über diesen Entscheid informiert. Der Nationalrat will keine Änderungen vornehmen bei der Spitalfinanzierung, die Anfang nächsten Jahres in Kraft tritt. Der Ständerat wollte mit einer dringlichen Massnahme verhindern, dass die Systemänderung zu höheren Krankenkassenprämien führt. Höhere Kosten sollten stattdessen die Kantone tragen. Das hat der Nationalrat nun abgelehnt, wie schon der Bundesrat und die Kantone. Die Krankenkassen rechnen damit, dass die Gesundheitskosten mit der Umstellung auf Fallpauschalen steigen werden. Der starke Franken bremst zunehmend die Schweizer Konjunktur. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, senkt seine neueste Prognose für das Schweizer Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr von 1,9 auf 1,5%. Für das laufende Jahr dagegen geht das SECO weiterhin von 2,1% Wachstum aus. Dem Schweizer Bankensystem geht es wieder besser. Zu diesem Schluss kommt die Ratingagentur Moody's. Sie geht davon aus, dass sich das Bankensystem positiver entwickelt als bisher erwartet. Aus drei Gründen. Die Schweizer Wirtschaft habe sich schnell von der Finanzkrise erholt. Die großen Banken machten solide Geschäfte und die Zukunft des Schweizer Bankgeheimnisses sei klarer als auch schon. Europas größter Molkereikonzern, die französische Lactalis, darf den angeschlagenen italienischen Milchriesen Parmalat für 3,4 Milliarden Euro übernehmen. Die EU-Wettbewerbshüter haben der vollständigen Übernahme zugestimmt. Bisher gehörte Parmalat erst zu 29% den Franzosen. Die Fusion werde den Wettbewerb weder in Italien noch in anderen europäischen Ländern beeinträchtigen, erklärte die Behörde in Brüssel. Durch die Übernahme wird aus dem größten europäischen Molkereikonzern der größte der Welt, mit einem Umsatz von 14 Milliarden Euro. In Syrien geht Präsident Assads Armee weiter gegen Aufständische vor. Nach dem gestrigen Sturm auf eine Kleinstadt im Nordwesten des Landes sind erneut viele Menschen auf der Flucht. Regimegegner berichten zudem von zahlreichen Verhaftungen. Die Militäroffensive hat zu einem großen Flüchtlingsstrom in die benachbarte Türkei geführt. Nach türkischen Angaben überquerten letzte Nacht weitere 2000 Menschen die Grenze. Nach Berichten von Augenzeugen halten sich zudem 10.000 weitere Flüchtlinge in der Nähe der Grenze auf. Der UNO-Sicherheitsrat zeigt sich besorgt darüber, dass die Verhandlungen über eine Wiedervereinigung Zyperns keine Resultate zeigen. Der Rat forderte beide Seiten auf, die Gespräche zu intensivieren. Einstimmig verabschiedete der Weltsicherheitsrat eine Resolution, mit der er das Mandat der UNO-Friedenstruppe auf der geteilten Insel um ein halbes Jahr verlängerte. Zypern ist seit 1974 geteilt in die griechischsprachige Republik Zypern im Süden und den vom türkischen Militär kontrollierten Norden. Nordzypern wird nur von der Türkei als Staat anerkannt. Erstmals seit fast 60 Jahren sind in Japan mehr als 2 Millionen Menschen von der Sozialhilfe abhängig. Dies gab das Gesundheitsministerium in Tokio bekannt. Ursache für die Rekordzahl sei einerseits die schwächelnde Wirtschaft und andererseits die Überalterung der Gesellschaft. Auch die Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe hat dazu geführt, dass mehr Menschen Sozialhilfe benötigen. An der Tour de Suisse hat der Norweger Thor Hyschhoff die 4. Etappe von Grindelwald nach Hotwil gewonnen. Den 2. Platz belegten zeitgleich der Slowake Peter Sagan und der Italiener Marco Marcato. Sämtliche Schweizer kamen mit dem Feld ins Ziel. Das Gesamtklassement führt weiterhin der Italiener Damiano Cunego an. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.256 Punkten plus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.090 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu 1.22,33 gehandelt, der Dollar zu 84,45 Rappen. Das Wetter. Am Abend gehen noch einige Platzregen nieder, ganz vereinzelt auch Gewitter. Morgen ist es in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen Quellwolken. Es gibt aber nur vereinzelt Regen. Die Temperatur erreicht morgen rund 26 Grad. Im Wallis vereinzelt sogar 28 Grad. Der Donnerstag beginnt zunächst noch teilweise sonnig. Tagsüber wird es zunehmend gewitterhaft. Es bleibt warm mit 24 Grad im Norden und 27 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikquelle. Und so geht's hier weiter. Frauen hauen auf den Putz, sie wollen endlich höhere Löhne.
Ich finde das nach wie vor skandalös, dass man überhaupt sich darüber unterhalten kann, sondern es geht nur darum, wie.
Sagt Zita Küng, die Juristin und Gleichstellungsexpertin. Nur, sind die Frauen nicht auch selbst schuld daran, dass es so ist, wie es ist? Unser Schwerpunkt. Dann neue Milliardenspritze, wie die Finanzminister in Brüssel um Griechenlands Rettung ringen. Keine Extrawurst, weshalb der Ständerat den Städten nicht mehr Geld geben will als dem Land. Umstrittenes Fettpolster, warum sich Großbanken weltweit winden, krisenfester zu werden. Weiter vom Fluch der reichen Ernte.
Hundreds of thousands tons of grain is wasted. And farmers and traders throwing down this grain to the Black Sea.
Ukrainische Bauern versenken abertausende Tonnen Getreide im Schwarzen Meer. Ein Zeichen der Ohnmacht. Und schließlich vom Rinderzüchter zum Millionär. Wie der neu ausgebrochene Ölboom das Leben der Texaner verändert. Echo der Zeit. Eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Pfeifkonzerte in Zürich und Bern, Protestmärsche durch Basler Einkaufszentren, ein violett eingefärbter Springbrunnen in Genf. In der ganzen Schweiz folgten zahlreiche Frauen und einige Männer dem Aufruf zum 3. Nationalen Frauenaktionstag. Inlandredaktorin Christine Wanner war heute in Bern unterwegs mit zwei zentralen Figuren des historischen Frauenstreiks 1991.
Wir müssen streiken. In der Wut sei ihr vor 20 Jahren dieser Gedanke gekommen, erinnert sich Lilian Valceschini im Zentralsekretariat der UNIA. Grund zur Wut gab es für die Gewerkschafterin in der Uhrenindustrie genug. Im Wattland zum Beispiel verdienten Lehrlinge mehr als die Fabrikarbeiterinnen, die sie ausbildeten. Valceschini wandte sich an die Smooth-Chefin Christiane Brunner und fand eine potente Mitstreiterin. Der Rest ist Geschichte. Eine 500.000 Schweizer Frauen legte am 14. Juni 1991 die Arbeit nieder. Heute brauche es wieder einen Streik, weil nichts in Stein gemeißelt sei, stellt die 73-Jährige fest.
Je pense qu'il faut tout le temps recommencer, parce que rien n'est jamais définitivement acquis.
Am Mittag treffen sich einige hundert Frauen und einige Männer allen Alters, farbenfroh auf der kleinen Schanze in Bern, mit Blick aufs Bundeshaus. Unter ihnen ist die Nationalrätin der Grünen, Therese Frösch, die beim Frauenstreik 1991 als Gewerkschafterin die Aktionen koordiniert hatte. Ihre Bilanz?
Früher hat es im Parlament noch überparteiliche Zusammenschlüsse gegeben, ab und zu für ganz wichtige Frauenanliegen. Rund um die Ruth-Dreyfuss-Wahl in dieser Zeit. Und das ist jetzt eigentlich nicht möglich. Und darum, denke ich, ist es umso wichtiger, dass man auf die Strasse geht und dass man es wieder selber in die Hände nimmt, von der Strasse aus, außerhalb des Parlaments.
Frösch freut sich darüber, dass auch junge Frauen gekommen sind. Da sind beispielsweise die Gymnasiastinnen aus München-Buchsee. Was sagen Sie zu den Forderungen nach Lohngleichheit und Gleichstellung?
Für mich persönlich ist es jetzt nicht das Thema, wo ich mich am meisten dafür einsetzen würde. Aber so im Allgemeinen ist es schon gut, dass Sie das da machen.
Und diese 18-Jährige spricht wohl ein zentrales Problem an.
Also gleich, das ist ein bisschen relativ, dass es für alle stimmt. Also, das ist das Problem mehr, dass man nicht weiss, genau, wo es gleich ist. Eben.
In der Verfassung zwar ist es klar, die Gleichstellung ist seit 3 Jahrzehnten verankert. Trotz Fortschritten muss Therese Frösch feststellen,
man hat auch gemerkt, dass das Gleichstellungsgesetz leider ein bisschen eine leere Hülle ist. Man hat von Lohndialog, also freiwillig sollten die Arbeitgeber mitmachen für die Lohngleichheit, das klappt nicht.
Vielmehr müssen die Arbeitgeber dazu verpflichtet werden. Um diesen Prozess etwas zu beschleunigen, sollen Push-Up-BHs an violetten Ballonen der Gleichstellung symbolisch einen Push geben. Aber nicht alle Ballone wollen steigen, einige bleiben nach kurzer Zeit in den Linden über dem Platz hängen. Das sei gleich wie bei den Löhnen, kommentiert eine Ratskollegin von Therese Frösch. Damit es nicht nur bei der Symbolik bleibt, zieht eine kleine Gruppe von Gewerkschafterinnen von der kleinen Schanze in die großen Berner Geschäfte. Die Reaktionen gehen von entrüsteten bis zu interessierten Blicken. Und was sagt Lilian Valceschini? Sie hat sich stets für Lohngleichheit und Gleichberechtigung eingesetzt und war selbst wenige Jahre vor der Pensionierung mutig genug, die Stelle zu wechseln, um zu einem gerechten Lohn zu kommen.
En Suisse, c'est toujours très long. Mais on y arrive. On y arrivera.
In der Schweiz dauert es immer lang. Aber die Gleichstellung werde erreicht werden. Weiterkämpfen, immer weiterkämpfen, rät sie, mit neuen Ideen.
Christine Wanner berichtete. Wenn Frau und Mann das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Bei exakt gleicher Arbeit verdienen die Frauen nämlich 10% weniger. Berücksichtigt man alle Berufe, belegen neue Studien sogar Lohndifferenz von durchschnittlich 24%. Zita Küng ist Juristin und führt in Zürich ein Beratungsbüro für Gleichstellung. Sie war schon beim Frauenstreik vor 20 Jahren dabei und hat auch heute wieder gegen diese Diskriminierung mitprotestiert. Ich habe Zita Küng gefragt, ob denn all diese Aktionen und Demonstrationen der letzten Jahre überhaupt nichts gebracht hätten.
Der Frauenstreik, der hat auf jeden Fall etwas gebracht. Das war ja eben nicht nur eine Aktion, sondern tatsächlich eine ernst gemeinte Arbeitsverweigerung der Frauen 1991. Und da haben wir als Folge davon 5 Jahre später ein Gleichstellungsgesetz in Kraft gehabt. So schnell geht es in der Schweiz sonst mit Gesetzen nicht.
Eben rechtlich ist die Lohngleichheit ja verankert. Wo liegt denn der Hauptgrund, dass es in der Praxis derart hapert?
Ja, das hat verschiedene Gründe, aber ich denke, ein wichtiger Grund ist die mangelnde Lohntransparenz. In der Schweiz ist die Kultur nicht so, dass man über Löhne spricht. Also auch zum Beispiel bei Inseraten schreibt man nicht Lohnvorstellung ungefähr bei so und so. In anderen Ländern ist das normal. Und deshalb ist die Vergleichbarkeit sehr schwer. Man findet schlecht heraus, bin ich eigentlich einigermaßen fair im Lohn oder nicht.
Also die Frauen wissen nicht, was ihre Kolleginnen verdienen und sie wissen erst recht nicht, was ihre männlichen Kollegen verdienen.
Genau. Und das, obwohl ja die Zahl der Differenz, die kommt vom Bundesamt für Statistik und die veröffentlichen die Zahlen, die die Betriebe selber deklarieren. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass diese Diskriminierung tatsächlich vorkommt. Aber die entsteht nicht an irgendeinem Punkt, wo man die Frauen diskriminieren will, sondern das hat eine lange Geschichte. Und wir haben jetzt die Aufgabe, heute einen Punkt zu setzen und zu sagen, das muss jetzt ändern.
Liegt es aber ein Stück weit nicht auch an den Frauen selbst? Also ich höre immer wieder, ich brauche so und so viel Geld und das ist dann quasi die Ausgangslage bei Verhandlungen und nicht eben quasi, dass man sich vorher informiert, wie viel das denn eigentlich die Arbeit wert ist, also branchenüblich.
Das beobachte ich ab und zu. Wahrscheinlich nicht bei allen Frauen, aber ich würde schon sagen, dass die Frage des Einstiegslohns, der durchaus auch ein Verhandlungselement drin hat, dass da die individuelle Situation und auch ein bisschen die Schleue der Frauen eine Rolle spielt. Aber wir müssen auch davon ausgehen, dass Frauen, die hohe Salärforderungen stellen, anders dastehen als Männer. Männer, die viel Geld verlangen, das ist normal. Frauen, die viel Geld verlangen, die sind sehr unverschämt.
Lange Zeit bestand ja die Hoffnung, das Problem erledige sich quasi von selbst. Nun zeigen aber neuere Studien, dass auch gut ausgebildete junge Akademikerinnen im Schnitt einen Drittel weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Wie erklären Sie sich das?
Das kommt daher, dass je höher die Löhne sind, desto höher auch das Diskriminierungspotenzial. Und das geht in den ganz hohen Lohnsegmenten bis zur Hälfte des Lohnes. Es hat eben auch damit zu tun, dass bei den Lohnnebenkosten, also bei Boni, bei Zusätzen, bei Vorzügen da und dort, die Frauen zum Teil ein bisschen weniger fantasievoll sind, was sie noch alles einfordern könnten.
Ab und zu hört man von Frauen, die klagen für einen gerechteren, höheren Lohn. Aber das ist relativ selten. Wieso ist das so?
Ja, weil die Last, die auf die Person zukommt, enorm groß ist. Also sie machen sich im Betrieb unmöglich. Es gibt fast keine Frauen, die angestellt bleiben können, weil sie sowohl von Kolleginnen und Kollegen als auch von der Führung nicht mehr toleriert werden, weil sie Schande über den Betrieb bringen. Also es ist außerordentlich schwierig und die Beweissituation ist natürlich auch nicht so harmlos. Also wenn niemand über den Lohn spricht, dann haben sie zum Teil auch Schwierigkeiten, die Diskriminierung genau glaubhaft zu machen und so eine Chance zu haben.
Sie beschäftigen sich als Juristin ja täglich mit solchen Fragen. Gibt es denn bessere, sozusagen alternative Möglichkeiten, zu seinem Recht zu kommen?
Ja, wir haben das auch international diskutiert und es geht unserer Meinung nach auch darum, zusätzlich zu den individuellen Klagerechten auch die Branchen anzuschauen, um allen Frauen eine Möglichkeit zu geben, zu gleichem Lohn zu kommen. Nicht nur diejenigen, die in einem so großen Betrieb sind, dass sie überhaupt vergleichbare Kollegen haben, wo sie dann einen gleichen Lohn einklagen können. Das heißt, man muss innerhalb von Branchen quasi Bandbreiten definieren an Löhnen, die eben für alle gelten. Und solche Geschichten, die muss man auf politischer und auf Verhandlungsebene in Branchen herbeiführen. Das übersteigt die Möglichkeit einer einzelnen Person absolut.
Wie stark ist immer noch die Mutterschaft eine Falle? Also, dass man sagt, ja, die bekommt ihr dann später sowieso ein Kind oder eben, wenn das Kind da ist, dass eine Frau nur noch Teilzeit arbeitet, also eigentlich die finanzielle Eigenständigkeit nach hinten schiebt.
Das ist in der Schweiz und im Vergleich auch in Deutschland und Österreich immer noch ein großes Problem. Das Bild, dass Frauen bei kleinen Kindern zu Hause sind und nicht erwerbstätig, dominiert immer noch sehr stark. Und das bedeutet, dass die Erwartungen, dass Frauen eben nicht in Führungspositionen kommen wollen, dass sie nicht dranbleiben wollen, dass die immer noch stark sind. Und das trifft alle Frauen, die im gebärfähigen Alter sind, egal ob sie Kinder haben oder nicht. Und das ist ein Vorwand natürlich, um Frauen so quasi unter der Hand nicht weiter zu unterstützen.
Zita Küng, zweimal wurde jetzt für gerechte Löhne auf die Straße gegangen. In 20 Jahren, wo stehen wir da?
Ja, ich hoffe, dass es ein bisschen vorwärts geht. Ich habe nicht mehr so lange zu leben und ich will unbedingt, dass es da tatsächlich eine positive Entwicklung gibt. Ich gehe davon aus, dass wir in der Verfassung dieses Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit garantiert haben. Das bedeutet, dass das umgesetzt gehört. Das ist nicht ein Wunsch, der da irgendwo geschrieben steht, sondern das ist eine Verpflichtung für alle. Und ich finde das nach wie vor skandalös, dass man überhaupt sich darüber unterhalten kann, sondern es geht nur darum, wie.
Einschätzungen und Erfahrungen von Zita Küng, sie ist Juristin und Gleichstellungsexpertin. Die Finanzminister der Euroländer sitzen derzeit wieder einmal in Brüssel zusammen und reden über Griechenland. Eines ist klar, das Land braucht ein weiteres milliardenschweres Hilfsprogramm. Gefälscht wird nur noch um die Bedingungen und insbesondere um die Frage, ob und wenn ja, wie sich private Gläubiger Griechenlands an dem Hilfsprogramm beteiligen sollen. Aus Brüssel, Urs Bruder.
Wir werden heute alle Kollegen auf denselben Informationsstand bringen, damit wir am nächsten Dienstag dem Abschluss so nahe wie möglich kommen.
Je heißer das Thema, desto ruhiger die Worte des Chefs der Eurogruppe Jean-Claude Juncker. Mit Entscheiden sei heute nicht zu rechnen.
Wir werden alle Optionen heute durchspielen, durchgehen, durchwandern und dann werden wir im Blick auf nächsten Dienstag uns versuchen, der Lösung zu nähern.
Andere Finanzminister haben aber offenbar wenig Lust auf Junkers große Wanderung. Sie schränken den Bereich der Optionen schon ein, etwa der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble. Deutschland sei bereit, ein zweites Milliardenhilfsprogramm für Griechenland mitzutragen, sagte er. Aber Deutschland stelle auch eine Bedingung.
Natürlich ist Bestandteil eines künftigen zusätzlichen Programms auch eine Beteiligung des Privatsektors. Darüber reden wir, über die Einzelheiten, wie das auszugestalten ist.
Europäische Steuergelder für Griechenland ja also, aber nur, wenn auch die privaten Gläubiger, und das sind vor allem Banken, sich beteiligen. Diese Botschaft verbreitet Schäuble schon seit Tagen. Zuweilen hat er auch angedeutet, dass die Banken zu einer Beteiligung gezwungen werden müssten. Heute nicht mehr, und das könnte entscheidend sein. Denn eine zwingende Beteiligung würde von den Finanzmärkten als Staatsbankrott beurteilt, was wiederum eine Kettenreaktion auslösen und die Finanzwelt ähnlich erschüttern könnte wie der Kollaps der Bank Lehman Brothers vor 3 Jahren. Eine nächste mögliche Finanzkrise müsse auf jeden Fall abgewendet werden, sagte deshalb der finnische Finanzminister.
We have to avoid whatever it takes the next financial crisis.
Aber auch er wünsche sich, dass die privaten Gläubiger in vernünftiger Art und Weise beteiligt würden am zweiten Hilfspaket für Griechenland.
We are in favor of trying to find a responsible solution in which private sector involvement is possible. I don't know yet how to make it.
Nur wisse er noch nicht, wie das gehen soll. Seine österreichische Kollegin nannte bereits eine mögliche Lösung beim Namen.
Die Vienna Initiative hat vor einem Jahr gezeigt, dass so eine freiwillige Möglichkeit sehr wohl auch am Markt bestehen kann. Mit europäischer Hilfe ist dieser Schutzschirm aufgespannt worden und er hat funktioniert.
Mit der Vienna Initiative oder Wiener Initiative haben westeuropäische Banken sich vor 2 Jahren freiwillig verpflichtet, ihre osteuropäischen Töchter finanziell nicht fallen zu lassen. Jetzt könnten sich die Banken freiwillig verpflichten, auslaufende griechische Staatspapiere durch neue zu ersetzen mit denselben Konditionen. Mit anderen Worten, die Banken lassen Griechenland Zeit und dafür gewähren die Euro-Staaten weitere Darlehen. Darüber redet man wohl heute. Und darauf soll man sich bis in einer Woche einigen können.
Es ist 18 Uhr, nein, schon 19 Uhr und fast 23 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und mit klammen Städten, widerspenstigen Bankern, frustrierten Bauern und frisch gebackenen Millionären geht es hier weiter. Vor knapp 3 Monaten gelang den Städten ein großer Coup. Im Nationalrat sicherten sie den Kantonen mit großen Städten eine schöne Stange Geld. 112 Millionen Franken pro Jahr für die nächsten 4 Jahre. Es war zusätzliches Bundesgeld an den Finanzausgleich. Der Triumph allerdings währte nicht lange. Am Abend hat der Ständerat den Entscheid gekippt. Das Geld soll nun gleichmäßig verteilt werden an die Armen, an die Städtischen und an die Bergkantone. Ein Rückschlag für die Zentren. Doch sie wollen ihren Kampf um Geld und Einfluss fortführen. Dominik Meyer.
Stadt gegen Land. Hier Basel-Stadt, 190.000 Einwohner und ein grüner Regierungspräsident, Guy Morin. Er klagt über die Situation der Städte.
Wir haben mehr Arbeitslose, wir haben mehr Betagte, wir haben mehr soziale Hilfeempfängerinnen und Empfänger, weil sie in den Zentren die Infrastruktur finden, die Gesundheitsversorgung, die einfache Mobilität. Und diese Lasten tragen wir ja für die gesamte Schweiz.
Stadt gegen Land. Dort das Land. Glarus, 40.000 Einwohner, Berggebiet. Pankraz Freitag, ein Freisinniger, vertritt Glarus im Ständerat. Er sagt, die Städte hätten keinen Grund zu klagen.
Die sind attraktiv für die Leute, um dort zu wohnen. Die ziehen Unternehmen an, haben mit diesen Hochschulen auch eine gute Ausgangslage, damit neue Unternehmungen aufgebaut werden.
Zudem hätten auch die Bergkantone extra Kosten zu tragen. Straßen bis zuhinterst in die engen Täler zum Beispiel. Allerdings zeigen Zahlen des Bundes, dass die Lasten der städtischen Kantone grösser sind als diejenigen der Land- und Berggebiete. Trotzdem erhalten heute beide Gruppen für ihre Sonderlasten genau gleich viel Geld aus dem Finanzausgleich. Pankraz Freitag will daran nichts ändern. Er spart auch nicht mit Seitenhieben gegen die großen Städte. Diese seien meist linksgrün regiert und eher großzügig beim Geldausgeben.
Die haben oft irgendwelche Sozialinstitutionen, die sehr gut ausgebaut sind. Das kommt ja ihrer Bevölkerung zugute, wenn ich das vergleiche mit meinem Landkanton. Aber das generiert dann auch Kosten und da finde ich, es sei nicht unbedingt Sache, das so aufs Gleiche dafür dann auch immer zu zahlen.
Rufen also nur linke, ausgabefreudige Stadtregierungen nach mehr Geld? Ein freisinniger Stadtpräsident widerspricht, Thomas Scheitlin aus St. Gallen.
Das ist keine rot-grüne Forderung, sondern das ist entstanden aus einer ganz klaren Faktenlage, und zwar, dass die Lasten, die in einer Kernstadt vermehrt zum Vorschein kommen, zu wenig abgegolten werden.
Und die Lasten, die Kosten würden steigen, sagt der Basler Regierungspräsident Guy Morin. Sparvorlagen bei der IV oder bei der Arbeitslosenversicherung zum Beispiel belasteten die Städte bei der Sozialhilfe. Morin ärgert sich, dass gleichzeitig viele Bergkantone ihre Steuern senken, Uri zum Beispiel.
Uri hat mehr Einnahmen aus dem Finanzausgleich als aus eigenen Steuereinnahmen. Das führt dazu, dass wir im Steuerwettbewerb benachteiligt werden und unsere Steuern nicht dem schweizerischen Durchschnitt anpassen können.
Tiefsteuerkantone sollen weniger Geld erhalten aus dem Finanzausgleich, verlangten deshalb heute im Ständerat Vertreter von städtischen Kantonen. Sie scheiterten. Genauso scheiterten sie mit ihrer Forderung nach mehr Geld für die Städte. Corinne Mauch, die Zürcher SP-Stadtpräsidentin, hat diese Niederlage kommen sehen.
Es zeigt natürlich, dass gerade im Ständerat, wo die kleinen und die ärmeren Kantone in der Überzahl sind im Vergleich zur Bevölkerung, dass die Bedeutung der Städte, wie sie abgebildet ist, nicht mehr den heutigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realitäten entspricht.
Städte mit über 100.000 Einwohnern sollten deshalb je einen Sitz im Ständerat erhalten, verlangt Mauch. Stadtständeräte also für Zürich, Genf, Basel, Bern und Winterthur. Die Idee ist heute chancenlos. Es ist wohl eher eine Provokation der Städte, die im politischen Verteilkampf immer selbstbewusster auftreten.
Wir sind ja auch die Wirtschaftsmotoren der Schweiz. Also wenn man uns zu stark schwächt, dann leidet die ganze Schweiz.
Sagt Guy Morin aus Basel. Heute aber, als es ums Geld ging, haben sich die Städte die Zähne ausgebissen an der Alpenfestung Ständerat.
Dominik Meyer. Und wir bleiben im Ständerat. Heute Abend debattiert er nämlich eine Gesetzesvorlage, die nicht nur die Großbanken, sondern auch das ganze Finanzsystem stabiler machen soll. Too big to fail ist das Stichwort. Denn nie mehr soll der Staat wie im Fall der UBS eine Bank retten müssen, nur weil sie zu groß und zu wichtig ist, um bankrott zu gehen. Ein Plan, der in der Schweiz schon sehr weit fortgeschritten ist. Doch das Thema ist auch in anderen Ländern aktuell und auch dort ringen Großbanken und Aufsichtsbehörden um eine Kompromisslösung. Beat Zoltermann.
Simon Johnson ist Professor an der berühmten MIT-Universität in Boston. Der passionierte Marathonläufer ist Geduld und Ausdauer gewohnt, doch von beidem war kürzlich an einer Fachtagung nichts zu spüren. Johnson explodierte und sagte, man müsse nun endlich ernst machen, die Megabanken stellten große, dringliche Probleme dar.
I think it's time to take the gloves off. I think the problems that we face in and around these mega banks, these problems are severe, they are pressing.
Die Zeit dränge mehr, als man denke.
The hour is much later than you might like to think.
Deutliche Worte und klar, die Nerven liegen blank. Allerdings nicht nur die des Professors, auch die der Großbanker und die der Regulatoren weltweit. Immer wegen der gleichen Frage: Wie viel Eigenkapital als Sicherheitspolster braucht's, um systemrelevante Großbanken krisenfester zu machen? Bei der Frage geht's den einen um Sicherheit, den anderen um Macht, Gewinne und um Boni. Entsprechend unterschiedlich fallen die Antworten auf die Frage aus. Großbanker sagen in der Regel, bitte nicht zu viel Eigenkapital, sonst sei es geschehen um die Wettbewerbsfähigkeit. Ganz anders tönt es bei den Großbankenaufpassern. Mehr Eigenkapital sei nötig, es verhindere allzu leichtfertiges Verhalten vor der Krise und diene als Puffer in einer Krise. Noch liegt keine abschließende Antwort auf diese Millionenfrage vor. In der Schweiz debattiert der Ständerat heute über einen Zuschlag für systemrelevante Großbanken. Vorgeschlagen ist eine Eigenkapitalquote von insgesamt 19%. In Großbritannien brütet eine Expertenkommission unter Sir John Vickers noch über die richtige Eigenkapitalhöhe. Für Vickers steht fest, eine nächste Krise sollen die Steuerzahler keinesfalls mehr ausbaden müssen.
Taxpayers should not be on the hook for the banks.
In einem Zwischenbericht schlägt seine Kommission vor, dass die größten britischen Banken statt 7 neu 10% Eigenkapital halten müssen. In den USA hat man bislang vor allem hinter den Kulissen um das Eigenkapital gerungen. Für einen Schock unter Großbanken sorgte kürzlich Notenbankgouverneur Daniel Tarullo, als er öffentlich davon sprach, dass in den USA die systemrelevanten Banken das Doppelte des Mindeststandards halten müssten, eine Eigenkapitalquote von 14%.
That's 14, that's right, something like that.
Die Zahl ist nicht in Stein gemeißelt. Finanzminister Timothy Geithner hat durchblicken lassen, dass es für ihn auch weniger sein darf, wenn etwa die Möglichkeit garantiert ist, eine Großbank in Not aufspalten zu können. Es ist unklar, wann die US-Notenbank ihren Entscheid fällen wird. Wohl erst aber, nachdem sich die Bank für internationalen Zahlungsausgleich BITS geeinigt hat. Die nächste Gelegenheit dazu hat die BITS am Jahrestreffen Ende Juni. Derzeit ist von Einigkeit indes wenig zu spüren. Die USA, die EU und weitere Staaten machen sich primär gegenseitig Vorwürfe, die Regulierung zu wenig ernst zu nehmen.
Am Horn von Afrika leiden Millionen Menschen Hunger wegen einer lang anhaltenden Dürre. Und an den Rohstoffbörsen erreichen die Nahrungsmittel Höchstwerte wegen Ernteausfällen und steigender Nachfrage. Die Lage ist prekär, sagt die Welternährungsorganisation, und sie warnt. Ein Land, das viel im Kampf dagegen beitragen könnte, ist die Ukraine. Die traditionelle Kornkammer Europas mit den überaus fruchtbaren Schwarzerdeböden könnte nämlich dreimal so viel Getreide produzieren als heute und rund 15% zu den weltweiten Exporten beitragen. Könnte, wenn sie denn eine sinnvollere Landwirtschaftspolitik betreiben würde. Aber die Ukraine schöpft ihr riesiges Potenzial nicht aus. Christoph Hüttrich ging an der Landwirtschaftsmesse in der ukrainischen Hauptstadt Kiew der Frage nach, warum.
Zehntausende zieht es zur Agro-Expo, der großen Landwirtschaftsausstellung, auf dem Kiewer Messegelände. Die einen aus der Stadt selber, die anderen, etwas zeitloser gekleidet, aus ländlichen Gebieten, herbeichauffiert in zahllosen Autobussen. Auch Firmen aus westlichen Ländern sind da. Sie hoffen, dass die Ukraine bald einmal ihre Landwirtschaft gezielt entwickelt und bringen sich für das große Geschäft in Position.
Die Ukraine schöpft ihr Potenzial leider heute noch nicht aus, aber sie verbessert sich jedes Jahr, die Erträge steigen, die Ernte wird von der Qualität her besser.
Thomas Klausnitzer, Regionaldirektor des deutschen Landmaschinenherstellers Klaas, macht sich schon Mut und wird auch dieses Jahr einige Verträge abschließen. Mähdrescher, Traktoren, die ausgestellten Maschinen an der Agro-Expo sind gewaltig. Ihnen merkt man an, dass die ukrainischen Landwirte große Flächen bewirtschaften. Nach dem Ende der Sowjetunion wurde das Land zwar zunächst zerstückelt und unter den zahlreichen Mitgliedern der Kolchosen verteilt. Diese kleinen Parzellen ermöglichten aber keine Existenz und ihre Besitzer verpachteten sie bald weiter. So sind wieder landwirtschaftliche Großbetriebe entstanden. Trotz der fröhlichen Musik an der Agro-Expo haben die ukrainischen Landwirte wenig zu feiern. Anders als ihre Kollegen in der EU profitieren sie nicht von saftigen Subventionen des Staates.
On the contrary, we have not subsidies, but we have heavy losses.
Im Gegenteil, sagt Leonid Kosachenko, der Direktor der Konföderation ukrainischer Landwirtschaftsbetriebe. Der Staat ziehe sogar massiv Geld aus der Landwirtschaft ab.
When you export agricultural commodities, you have no return of VAT.
Wer landwirtschaftliche Güter exportiere, erhalte zum Beispiel die Mehrwertsteuer nicht zurückerstattet, im Gegensatz zu den Stahl- oder Chemieexporteuren. Die größte Sünde der Regierung sei aber, dass sie den Getreideexport beschränke.
The biggest one is export restrictions. Basically every year we have export restrictions.
Wegen der Exportbeschränkungen entstehe ein Überangebot im Inland. Die Preise fielen und die Bauern müssten massive Gewinneinbußen hinnehmen. Den Landwirten fehlt deshalb das Geld für Investitionen. Banken und ausländische Investoren werden abgeschreckt. Aus den extrem fruchtbaren Schwarzerdeböden kann bei weitem nicht herausgeholt werden, was sie hergeben. Dafür bräuchte es Investitionen in einer Größenordnung von 60 Milliarden Dollar. Warum legt die ukrainische Regierung ausgerechnet den Wirtschaftszweig lahm, der das größte Wachstumspotenzial hat? Leonid Kosachenko, der Direktor des Landwirtschaftsverbandes, hat eine klare Antwort.
The politicians are playing to the nation and saying, look, the ordinary people could eat the cheapest bread in the world.
Die Politiker biederten sich beim Wahlvolk an. Sie sagten, schaut, nirgendwo sind Brot, Milch und Fleisch so billig wie bei uns. Wir kümmern uns um die kleinen Leute. Diesen Populismus habe es schon früher unter den Politikern der Orangen Revolution gegeben. Aber jetzt erst recht, wo der rückwärtsgewandte Präsident Janukowitsch vor allem die Interessen der großen alten Industriekomplexe verteidige. Lange könne es mit den Exportbeschränkungen aber nicht mehr weitergehen.
Hundreds of thousand tons of grain is wasted and farmers and traders throwing down this grain to the Black Sea.
Hunderttausende Tonnen Getreide würden jedes Jahr ins Schwarze Meer gekippt, denn die Bauern könnten es nicht verkaufen. Während in anderen Ländern Zehntausende verhungern und Millionen sich kaum ihr tägliches Brot leisten können. Der Druck von Währungsfonds, Weltbank und UNO auf die Ukraine nehme zu, damit sie ihren Beitrag gegen den weltweiten Hunger und die hohen Lebensmittelpreise leiste. Aber auch der Druck von innen, von den Landwirten, wächst.
Our farmers are putting more and more questions. Why? When they watch television, the price for everything is growing up.
Die Landwirte stellten immer mehr Fragen, warum man sie ihrer Möglichkeiten beraube. Sie würden allmählich wütend. Noch ist die Stimmung fröhlich unter den Bauern an der Kiewer Agro-Expo. Aber für Leonid Kosachenko ist ein Szenario mit Bauernprotesten wie in Frankreich nicht mehr ausgeschlossen.
Christoph Wüthrich über die ukrainische Landwirtschaft. Texas ist im Ölrausch. Der hohe Ölpreis und neue Fördertechniken machen es möglich, dass riesige Vorkommen im dünn besiedelten Südwesten des Staates ausgebeutet werden. Ölfirmen wittern das große Geschäft und Ranger werden über Nacht zu Multimillionären. Umweltbedenken haben da keinen Platz, sie werden ganz einfach zur Seite geschoben. Eine Reportage von Max Ackermann.
Der Südosten von Texas ist eigentlich eine ruhige Gegend. Weites, offenes Land, viele Rinder, wenig Menschen. Doch seit kurzem donnern pausenlos schwere Tanklastwagen durch verschlafene Städtchen wie Yoakum, Gonzales oder Cuero. Die gewaltige Verkehrszunahme sei das deutlichste, aber längst nicht das einzige Zeichen des rasanten Wandels, sagt Bezirksrichter Daryl Fowler.
Well, the most visible evidence of change is the increase in traffic coming through here.
Überall werde gebaut, Neuzuzüge kämen in Scharen, sämtliche Hotelzimmer im Umkreis von 50 Kilometern seien ständig ausgebucht.
Within 30 miles of here have been full. Every night, no vacancy for 2 years.
Belegt von Ölarbeitern und Geschäftsleuten, die sind wegen der Eagle Ford Shale hier, eine Sedimentgesteinsformation, in der riesige Öl- und Gasvorkommen lagen.
The Eagle Ford Shale is something that will last and obligate.
Mindestens 25 Jahre lang könne hier Öl gewonnen werden, sagten Fachleute, bis zu 420.000 Fass pro Tag. Und schon bevor das Öl sprudle, flössen enorme Geldsummen in die verhältnismäßig arme Gegend. Über 200 Millionen Dollar jeden Monat alleine für die Installation von Ölbohranlagen, rechnet Richter Fowler vor, der für das DeWitt County auch die Buchhaltung führt. Und dank Pachtzins und Gewinnanteil sind hier viele Rinderzüchter über Nacht zu Multimillionären geworden.
Das ist, weil sie die Öl und die Gas unterscheiden.
Auf dem Land von T.R. Marshall wird bereits aus mehreren Brunnen Öl und Gas heraufgepumpt und an der Oberfläche getrennt. Vor 40 Jahren schon wurde hier nach Öl gesucht, doch damals ohne Erfolg. Erst seit auch waagrechtes Bohren weit unter der Erdoberfläche möglich und das sogenannte Fracturing- oder Fracking-Verfahren entwickelt worden ist, können diese Vorkommen ausgebeutet werden. Dabei wird unter hohem Druck ein mit Chemikalien versetztes Wassersandgemisch in den ölhaltigen Schiefer gepresst. Der erhält Risse. Gas und Öl werden freigesetzt, hier in Südtexas in rauen Mengen.
These wells produce over 1,000, more like 2,000 barrels of oil a day.
Jeder Brunnen liefere 1000, manchmal sogar 2000 Fass Öl pro Tag, sagt Mike Green. 10-mal so viel wie eine konventionelle Bohrung. Und praktisch jeder Versuch sei ein Treffer.
Everywhere you punch into the ground, this one here, you've got a 100% success rate.
Mike Green ist ein ehemaliger Ölarbeiter, der seit einem Arbeitsunfall gelähmt ist. Heute berät er Landeigentümer bei Verhandlungen mit den Ölfirmen. Nicht zu früh und damit zu billig verpachten, ist sein Rat.
And we're only in the first inning, Max. We're only in the first inning of the game.
Hätte T.R. Marshall mit dem Verpachten seines Landes nur ein paar Monate länger zugewartet, er hätte 50-mal so viel dafür erhalten. Doch das ärgert ihn nur mäßig. Weil auf seinem Land bereits Öl fließt, kassiert er 20% des Erlöses. Wie viel das genau ist, will und darf er nicht sagen. Aber klar ist, nach Jahrzehnten harter Arbeit und trotzdem immer am Rande des Bankrotts, ist T.R. Marshall plötzlich ein steinreicher Mann. Ganz geheuer ist ihm dieser schnelle Wandel allerdings nicht.
It's kind of sad in a way. This was our heifer pasture. We'd bring our young cattle over here.
Irgendwie sei es auch traurig. Hier auf diese Weide hätten sie jeweils die jungen Rinder gebracht. Das Gras sei so saftig gewesen und jetzt alles weg. Sorgen macht hier auch der hohe Wasserverbrauch für das Fracking und dies in einer Gegend, in der Wasser eh schon ein kostbares Gut ist. Wasser ist denn auch eines der Hauptthemen an einer Informationsveranstaltung im Mehrzwecksaal von Cuero.
And so as an industry, as an executive and as our team, we want to conduct ourselves with the understanding that we're doing our activities in your backyard and we hope.
Joey Hall, Vizepräsident von Pioneer Natural Resources, dem größten Ölförderkonzern in der Gegend, versucht die Bedenken zu zerstreuen. Probleme wie in Pennsylvania, wo nach Fracking Methangas das Trinkwasser vergiftete, seien hier schon aus geologischen Gründen kaum möglich. Außerdem sei sich die Ölindustrie ihrer Verantwortung für Mensch und Umwelt bewusst. Ein Argument, das in Texas auf wenig Widerspruch trifft. Hier sieht man vor allem die wirtschaftlichen Vorteile der Ölgewinnung.
This oil boom is magnificent for this area.
It's good for the economy, oh yeah. Good for the economy, oh yeah. Right. It's a lot of work been coming to town. Lots of work, oh yeah.
Auch T.R. Marshall bereut seine Entscheidung nicht. Einen Teil seines Landes hat er zwar der Ölindustrie geopfert, den Rest seiner Ranch aber gerade damit gesichert und auch den traditionellen Lebensstil.
Yes, I talked yesterday and we decided that my daughter-in-law is not going to teach next year. She's going to stay on that baby.
Gerade gestern hätten sie Familienrat gehalten und beschlossen, dass die Schwiegertochter ihre Arbeit als Lehrerin aufgebe und künftig zu Hause bleibe bei ihrem 16 Monate alten Kind. Das sei gut für das Baby, gut für die Familie und gut für die ganze Gesellschaft.
The mama stayed home with the kids.
Offenbar habe ich etwas ungläubig geschaut. Jedenfalls nimmt mich Tiar mit ins Dorfschulhaus. Dort bestätigt Schwiegertochter Erin Marshall den Familienbeschluss.
You know, that's because I mean, when we have to work, we don't have time to all see each other. But if we're going to have more money, then that allows us to stay home more.
Mehr Geld, das bedeutet mehr Zeit zu haben füreinander. Vielleicht liege auch eine Reise drin, nach Australien zum Beispiel, um die dortigen Rinderzuchtmethoden zu studieren. Das helfe dann wieder dem Betrieb zu Hause. Die Familie und die Ranch, das sei doch am allerwichtigsten. Und natürlich wolle man auch jenen helfen, denen es weniger gut gehe. Richter Fowler lächelt milde und sichtlich zufrieden, als ich ihm von den Marshalls erzähle.
Well, by nature, Texans are, at least in this part of the country, are very conservative people.
So seien die Texaner eben konservativ, hilfsbereit und bescheiden. Selbst wer jetzt Millionen mache, fahre weiter im alten Kleinlastwagen herum.
Receiving million-dollar checks are still driving around for the most part in their old pickup trucks.
Und solange die Menschen weiter hart arbeiteten und an Gott glaubten, verderbe sie das viele Geld auch nicht. Er, Richter Fowler jedenfalls, sehe bis jetzt im Ölboom deutlich mehr vor als Nachteile.
At least right now, I'm going to give the exploration of the benefit of the doubt.
Das war eine Reportage von Max Ackermann aus Texas. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Ursula Hürzler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.